25 birds of Bieber.
And now in season 17.
Presented by EXA. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 17 ist Stefan Ebenberger, seit Juni 22 Generalsekretär der ISPA. Zuvor war er als Prokurist und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der EXA tätig. Und jetzt bei mir im Studio, lieber Stefan, servus und herzlich willkommen.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ich habe im Vorgespräch erfahren, dass du dich da in der Gegend sehr, sehr, sehr gut auskennst. Nicht in meinem Büro, aber so direkt daneben quasi, ne?
Ja, so ist es. Ich habe tatsächlich 15 Jahre lang hier um die Ecke gewohnt und habe die Gegend immer sehr, sehr geschätzt.
Ich habe sie mal in einem Bezirkspodcast Alsacast und du hast mir auch gesagt, du hast schon einen gehört. Freut mich natürlich sehr. Mal erwähnt, dass ich da bei dem Durchgang einen Zieleinlauf von einem Alsa-Grundlauf mit der Martina Maglia früher machen wollte. Ist leider nie zustande gekommen, auch weil der Posten einfach mittendrin stehen. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich bin auf jeden Fall erheitert im Vorgespräch.
Aber ich habe eben genau auf der anderen Seite dieses Durchgangs, den du meinst, den ich sehr gut kenne, der mich jeden Tag ins Büro begleitet hat oder durchgeführt hat, gewohnt. Daher ist mir die Gegend durchaus ganz geläufig.
Wunderbar. Das heißt, du hast hergefunden und wir werden uns höchstwahrscheinlich irgendwann einmal gesehen haben. Ja, Karriere-Werdegang-Podcast. Ich bediene mich auch bei dir öffentlich verfügbarer Informationen, die du selbst auf LinkedIn eingegeben hast. Aber davor die Frage, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Sehr, sehr gerne Mannerschnitten. Ich habe einen Mannerschnitten-Spender im Büro und daher durchaus ein hast großer Fan von Mannerschnitten. Auch mit,
ja. Hast noch einen Bonus gekriegt heute. Boah, wenn ich einen im Büro hätte, bist du wahnsinnig. Das wäre schon Figur. Technischer Thema.
Ja, ist eher gefährlich.
Ist gefährlich. Du hast eingegeben, LinkedIn, jetzt sind wir dort. Brüssel, spannend. Habe ich jetzt drei Gäste hintereinander gehabt, die irgendwelche Brüssel-Roots haben? Was war das bei dir?
Ja, also man sieht halt ganz klar, Brüssel bewegt und beschäftigt uns dann doch alle und so hat es auch mich entsprechend beschäftigt und bewegt und ich hatte die Chance, als damals noch Mitarbeiter und Trainee der Industriellen Vereinigung etwas über ein Jahr in Brüssel zu sein und habe mich im Zuge dessen, unter anderem mit vielen Digitalthemen, aber eben auch mit dem Europäischen Parlament und der europäischen Gesetzgebung und eben auch Infrastrukturthemen inklusive Stromleitungsnetzen und dergleichen beschäftigen können.
Da geht es dann schon langsam los, weil du wurdest mir auch empfohlen von der EXA, von der Vorständin, von Andrea Benkendorf als einen großen Auskenner in der Branche und als einen tollen ehemaligen führenden, leitenden Mitarbeiter dort. Gut, ja, Industriellen Vereinigung in Brüssel und auch in Wien, Strommarkt. Genau. Was waren da so die Themen, die man auf IV-Ticket gemacht hat?
Also in Wien haben wir tatsächlich hauptsächlich gesellschaftspolitische Themen und damals noch das Forum Alpbach beschäftigt. Und in Brüssel, wie schon gesagt, Digitalthemen, digitale Agenda, TEN-Netze, Verordnungen und dergleichen. Also sehr viel wirklich europäische Regulierung und deren Übersetzung und Umsetzung dann auf nationaler Ebene heruntergebrochen, beziehungsweise die Anliegen von nationaler Ebene auf die europäische zurückzutragen. Und nachdem wir ja überall mit der Umsetzung europäischer Gesetzgebung beschäftigt sind und beschäftigt werden, ist es unglaublich spannend für mich damals zu lernen gewesen und da einen Beitrag leisten zu können in der einen oder anderen Form.
Wunderbar. Und du bist dann zu einem internationalen großen Unternehmen gegangen, einem großen Arbeitgeber auch in Österreich, der Mondi Group, als Project Manager Energy. Sprechen wir auch darüber kurz, bitte.
Genau. Noch als Trainee, da war und ist es, glaube ich, heute auch noch so üblich, mehrere Stationen durchzumachen. Und da hatte ich die Gelegenheit, am Ende dann zu Mondi zu kommen. Mondi als großer Papier- und Verpackungskonzern, der ja sein Europa- und international Headquarter damals und glaube ich auch heute noch in Wien hat und habe da die Gelegenheit gehabt, eben an Energiethemen mitzuarbeiten. Da ging es hauptsächlich natürlich darum, um die hohen Energiepreise beziehungsweise die Ausgestaltung von Energieeffizienzgesetzen und deren Erfüllung vor dem Hintergrund, dass natürlich die Papierproduktion, Zellstoffproduktion eine sehr energieintensive Geschichte ist und damit war es ganz spannend, da natürlich dabei zu sein, um das eben auch die tatsächlichen Auswirkungen von Regulierungsentscheidungen auf den unternehmerischen Alltag beziehungsweise auch auf die Geschäftszahlen zu sehen, live.
Das ist circa 10 Jahre her. War das damals schon Beginn einer gewissen Volatilität oder war es nur relativ ruhig von den Marktschwankungen her?
Nein, damals war es, glaube ich, meiner Erinnerung nach noch relativ ruhig, aber nichtsdestotrotz die Energiekosten, gerade wenn man so energieintensive Industrie ist, waren damals schon natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Heute natürlich noch umso mehr mit den Volatilitäten natürlich und den deutlich höheren Preisen heute, ganz klar.
Ich komme jetzt zurück in die Nachbarschaft wieder als Alsergründer, der da um die Ecke gewohnt hat, ist er auch nicht weit zur EXA und deswegen bist du höchstwahrscheinlich dann täglich zur EXA gegangen. Wenige 100 Meter so quer über den Julius-Dandler-Platz, zu dem kommen wir dann auch noch später. Ja, als Legal, Public and Regulatory Affairs Manager bei der EXA sagt eh schon viel diese englischsprachige Bezeichnung. Aber was waren damals im Jahr 2016, als du hinkommen bist, zu die ganz großen Themen?
Also am Ende des Tages wurde ich tatsächlich als Jurist der EXA angestellt und hatte die Chance, auch neben den eben regulatorischen Dingen, die Public Affairs Themen, aber eben sehr viel an der Ausgestaltung der Verträge mitzuwirken und bei vielen dieser Verträge auch sehr aktiv mitzuwirken, sei es auf österreichischer Ebene für die EXA beziehungsweise auch für die EXA in der Ausgestaltung der großen Verträge am Weg hin zur Umsetzung des europäischen Market Couplings. Weil als ich die EXA zur EXA gestoßen bin, hat die EXA noch die 10.15 Auktion gehabt, die eine tolle kleine Nischenauktion ist und so klein ja dann gar nicht ist.
Und noch immer ist.
Noch immer ein großes Steckenpferd der EXA sicherlich ist.
Delikatesse hat er gesagt.
Damals ging es darum, die Verträge vor dem Hintergrund der Umsetzung und des Eintritts in das Market Coupling abzuschließen. Damals ging es darum, dass die EXA Nemo werden wollte und geworden auch ist. Und im Zuge dessen ging es darum, den Market Coupling Betrieb aufzubauen, die entsprechenden regionalen Entwicklungen im Rahmen der Umsetzung der Binnenmarktrichtlinie zu ergreifen und eben die CACM, diese Engpassmanagement Regulierung umzusetzen und die EXA zum Nemo zu machen und dann auch zu starten, aktiv mit den 12.
Jetzt frage ich wirklich nach, ich habe schon viel nachgefragt bei Vorgästen aus der Branche in dieser Folge, aber Nemo habe ich noch nicht nachgefragt, ist kein Clownfisch. Was ist ein Nemo?
Nominated Electricity Market Operator. Ein Nemo ist eine Entity, die am Market Coupling Prozess als Börse teilnimmt. Und so als Nemo die Börsegebote der Mitglieder in dem Fall sammelt und im Market Coupling, in das Market Coupling einbringt. Und eben zu dieser Zeit, wie ich zu EXA gestoßen bin, war das eben der Beginn und der Anfang des Nemo-Designationsbescheids durch die Regulierungsbehörde, des Aufbaus des Market Coupling-Systems, des Ausverhandelns der technischen Operationalisierbarkeit, der Beginn der entsprechenden Aufsetzen des ganzen Collateral Managements für den 12-Uhr-Handel, der ja heute ein großer Teil der EXA noch immer ist.
Auch von den Umsätzen her natürlich der Höhepunkt des Tages, kann man sagen. Ne?
Genau. Ja. Und eben auch 7 Tage. Also da hat sich tatsächlich dann, und das war sehr spannend für mich, weil sich da wirklich so viel fundamental geändert hat. Und da dabei zu sein, es war sehr spannend in einem unglaublich tollen Team bei der Umsetzung in Österreich, in Kooperation auch mit vielen europäischen Partnern und auch Mitbewerbern. Das war einfach unglaublich toll und freue mich heute noch, da dabei gewesen zu sein.
Das heißt, die Landesenergieversorger, eure typischen Handelsteilnehmer, die hatten die Verträge für die 10.15 und so ein Vertragswerk, das die EXA so hatte und dann ist eben Market Coupling dazugekommen und du musstest erweitern. Das ist über deinen Schreibtisch gelaufen.
Also grundsätzlich, der Vertrieb musste tatsächlich dafür werben, entsprechend, dass auch die damaligen Mitglieder und Teilnehmer der EXA sich dafür entschieden haben, neben der 10.15-Auktion auch Teilnehmer an der 12-Uhr-Auktion zu sein und um diese Auktion auch im Rahmen des europäischen Market-Coupling-Betriebs durchführen zu können, waren es notwendig sehr viele Verträge, weil diese Market-Coupling-Ausdehnung bis zum heute über ganz Europa ist in mehreren Schritten erfolgt und entsprechend dieser Expansions- und Entwicklungsschritte waren sehr viele Regelwerke zwischen den Nemos, von den Nemos mit den Übertragungsnetzbetreibern, immer in enger Abstimmung mit den Regulierungsbehörden und darüber hinaus notwendig. Und so haben wir sehr viele Tage über die Jahre damit verbracht, Vertragswerke zu verhandeln. Der Rudolf Schneider und viele andere Kollegen, die da daran beteiligt waren, haben da ganz große Arbeit geleistet und es war mir eine große Freude, da eben auch ganz vorne mit dabei zu sein und diesen Beginn und den Einstieg in die Market Coupling Operation und als Nemo mitgestalten zu können.
Market Coupling, tue ich jetzt mal verkuppeln irgendwie, mit welchen anderen Börsen handelt die Exata?
In der Marktkopplung geht es tatsächlich um den Zusammenschluss aller Nemos in dieser Market Coupling Auktion um 12 Uhr und die Börsen bringen alle anderen Energiebörsen, in dem Fall bei der Exa, das ist die Day-Ahead-Börsen, sammeln ihre Gebote und bringen die Gebote in die Market Coupling Operation, in das Market Coupling ein, woraus dann eine gemeinsame entsprechende Auktion stattfindet, die eben, und das ist das Interessante daran, auch in dem ganzen, an der CACM-Umsetzung und an dem Nemo-Betrieb, in die Kapazitäten und Verfügbarkeiten und Engpässe berücksichtigt und entsprechende Preise damit generiert.
Im Mai 2022 bist du dann zur ISPA gewechselt, aber vorher ist es noch durch internationale geopolitische Verwerfungen extrem spannend und sehr, sehr, sehr volatil geworden in eurer Branche, in der Strombranche. Inwieweit haben da diese Schwankungen, diese Margin-Richtlinien, die nicht mehr gereicht haben, wie wir heute wissen, dann in dein Vertragswerk-Job hineingespielt?
Also man muss dazu sagen, es sind die Preise davor schon langsam angestiegen und es war ja…
Es war Ende 21 schon sichtbar. Ende 21,
genau. Ja. Und es war ja als Börse, ist es auch immer notwendig, entsprechende Sicherheiten sowohl von den Mitgliedern zu erhalten, aber auch im Zwischenbörsehandel diese Gebote entsprechend auch abzusichern. Das bedarf natürlich eines sehr hohen Liquiditäts- und eines sehr ausgeklügelten Collateral Managements. Daher war es natürlich auch notwendig und eine sehr große Herausforderung, je volatiler die Preise geworden sind, je höher die Margin-Anforderungen wurden, je mehr natürlich auch Verkäufer- oder käuferlastig der Handel an der Börse stattfindet. Entsprechend ist das Collateral Management sehr gefordert gewesen und die Exa hat das über viele Jahre selbst und selbstständig gemacht und, glaube ich, da einen sehr großartigen Job geleistet. Aber es hat sich dann einfach über die Zeit gezeigt und gerade auch mit dem massiven Ansteigen der Umsätze, der Handelsvolumina durch die Betriebe als Nemo und die Market Coupling Auktion, die 12 Uhr Auktion, hat man gesehen, dass das auch irgendwann Grenzen hat und dass es notwendig ist, sich da weitere Partner für das Collateral Management zu holen. Und das war einer der letzten Verträge, an denen ich mitwirken durfte, war eben die Auslagerung des Collateral Managements an die CCPA und da eine entsprechende Kooperation zwischen CCPA und Exa aufzubauen, was Gott sei Dank zu einem Zeitpunkt erfolgt ist, der, wie wir heute wissen, der beste Zeitpunkt war. Früher wäre vielleicht noch besser gewesen, aber später auf gar keinen Fall. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben wir gesehen, dass die Preise massiv gestiegen sind, daraus resultierend natürlich auch die entsprechenden Sicherheitenanforderungen und somit war es sehr gut und sehr wichtig auch, dass dieses Collateral Management der Exa an die CCPA, an einen professionellen Partner ausgelagert wurde, die das ja damals auch schon und heute ja auch noch für die Wiener Börse machen und so hat man das tatsächlich, glaube ich, geschafft, früh genug auszulagern und das, glaube ich, hat sich als sehr erfolgreich erwiesen.
Also man hat schon gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Volatilität zunimmt, aber dieses Ausmaß, was wir 22 dann erlebt haben, das war ja nicht antizipiert. Es war wie 2008 Lehman an den Wertpapierbörsen.
Also wer das antizipieren hätte können, also ein Wahnsinn.
Alle Modelle also, versagt alle Modelle und das sind auch in den Verträgen, musstest du dann die CCPA wieder einbauen, nehme ich an, oder?
Genau, also die CCPA, davor ist ja die Exa auch tatsächlich, hat Fahrplanmanagement auch und dergleichen selbst betrieben. Allerdings als CCP ist es notwendig, dass man selbst dieses Fahrplanmanagement und die Fahrplannominierungen verantwortet. Und das war dann etwas, wo wir natürlich die Kollegen und Kolleginnen der CCPA und in Kooperation das aufgesetzt haben, sodass das dann entsprechend und auch heute, glaube ich, noch sehr gut funktioniert.
Ich glaube, da hat sich danach jetzt auch nichts mehr verändert. Man hat es gerade noch vorher geschafft irgendwie und
meines Wissens glaube ich nicht.
Genau. Damit schließt sich auch für mich irgendwie wieder ein Kreis, weil ich im Vorjahr diese für mich Erzählserie in diesem Podcast auch mit 20 Jahre CCPA begonnen. Zuerst Wiener Börse, dann EXA und jetzt mit der EXA und diesem Vertragswerk. Ist schön und es ist unglaublich, was man so lernt, wenn man ein bisschen podcasten darf. Der nächste Punkt, den du eingegeben hast, ist der ALSA-Grund. Zu dem komme ich aber am Schluss, weil sehr jetzt gerne. Komme ich zur ISPA. Und es war im Mai 2022, dass du zum Generalsekretär der ISPA, da steht jetzt drinnen Juni, also es war im Q2 22, sage ich jetzt einmal, gewechselt bist. Stell uns die ISPA kurz vor, bitte.
Ja, sehr gerne. Die ISPA ist der Verband der österreichischen Internet-Service-Anbieter, der österreichischen Internet-Anbieter, Internet-Service-Providers Austria. Als solches sind wir die freiwillige Interessensvertretung der Internetanbieter in Österreich und haben heute 226 Mitglieder, die sich aus dem ganzen Spektrum zusammenstellen, von Access-Providern über Hosts, Content und Service-Provider. Das sind 60% sind Klein- und Mittelunternehmen, ganz klassisch über das ganze Bundesgebiet verteilt, bis inklusive die Internetzugänge anbieten, bis hin zu den großen Telekommunikationsanbietern, die in Österreich durch und durch bekannt sind, aber eben auch Content-Anbieter, Data-Center-Betreiber bis hin zu den großen Plattformen wie TikTok, Instagram mit dem Meta-Konzern, Facebook, Google, Amazon und dergleichen. Also ein sehr breites Spektrum an Mitgliedern, was dazu auch führt, dass wir ein sehr breites Themengebiet auch abdenken. Die Regulierung rund um das Internet unter Anführungszeichen, da geht es wirklich um Access-Themen, also Zugangsthemen, da geht es über die ganze Plattformregulierung, da geht es über sehr viel natürlich auch über Sicherheits- und Cybersecurity-Themen und Datenschutz und natürlich auch Datenrecht beziehungsweise auch hin zur KI-Regulierung. Also ein sehr breites Themenset, ein sehr zukunftsgerichtetes Themenset, das mich damals auch schlicht und ergriffen angesprochen hat und ich mich sehr gefreut habe, da heute mitwirken zu können. Und so betreiben wir für unsere Mitglieder, versuchen wir als Serviceeinrichtung und als Interessensvertretung aktiv Regulierung und Politik und Verwaltung und auch gesellschaftspolitisch tätig zu sein.
Ich glaube, es ist ähnlich systemrelevant als die Aufgabe der EXA. Natürlich, das Regulatorische führt es wieder bei deinem Know-how zusammen, nehme ich an, genau. Oder? Das ist dein Punkt
dabei. Genau. Also ja. Mein Punkt ist einerseits das Thema der Public Affairs natürlich und auf der anderen Seite die Regulierung. Die Regulierung, die zwar natürlich eine andere ist, aber so unterschiedlich in dem Fall auch nicht ist. Und beides tatsächlich sehr wesentliche Teile von Infrastruktur und Daseinsvorsorge einfach sind. Die Stromnetze auf der einen Seite und in weiterer Folge natürlich dann die daraus ableitenden Digitalthemen, die auch natürlich entsprechende Leitungen, Leitungskapazitäten, den Strom benötigen, um damit natürlich im Internet unsere Telekommunikationsinfrastruktur am Laufen zu halten. Das sind alles über den Connex der Daseinsvorsorge, gibt es dann eine sehr enge Verbindung und die Regulierung, die entsprechend da und dort sehr aktiv ist und sehr, sehr stark ist und die mitzuwirken im Interesse der Mitglieder oder eben der Kunden und Unternehmen.
Das geht entscheidend auch ist. Durchaus in den Government-Bereich rein, genau. Teilweise. Ne?
Genau, das ist definitiv, das geht in den Government-Bereich
hinein. Immer spannend, wenn man eine neue Regierung kriegt, dann
nimmt ja, an, ne? Genau, deswegen also, dieser Tage für uns definitiv sehr spannend, denn wir sind eine Interessensvertretung. Ja. Das hat viel mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun, das hat sehr viel mit natürlich Government-Bereich, mit Lobbying zu tun oder Interessensvertretung, den positiven Beitrag zu leisten, um Regulierung zu gestalten, weil auch die Politik kann nicht alles wissen oder berücksichtigen und ist da natürlich auch angewiesen auf Experten, die sich da versuchen und einbringen. Und gerade jede Änderung von Regierungen und diese Regierung, jetzt demnächst sollten wir sie wohl haben, dieser Tage gehe ich davon aus, bringt für uns immer ganz spannende Zeiten, wenn man die
Regierungsprogramme. Dazu sage ich, wir nehmen am 25.02. auf und senden am 5.03. Vielleicht haben wir da ja. irgendwie dazwischen eine
Genau, vielleicht hat sich da dazwischen jetzt tatsächlich ein Ergebnis und eine Regierung gefunden. Und das ist das, was für uns natürlich auch als Interessensvertretung so spannend macht, wie wir das Regierungsprogramm aussehen, wie werden die neuen Ministerienverteilungen aussehen, wer wird wo sitzen, wo gibt es neue Ansprechpersonen, mit denen man in Kontakt treten muss, um sich dann in weiterer Folge natürlich damit intensiv auseinanderzusetzen. Die nächsten Jahre werden wir da versuchen mitzugestalten und abhängig davon natürlich, welche Vorhaben die Regierung auch vorsieht und sich vornimmt. Und es sind durchaus ein paar Themen, die am Tisch liegen und ich glaube, es ist sehr viel zu tun. Also da, ja, umso schneller es jetzt dann losgeht, umso mehr freuen wir uns, wenn wir dann Beitrag leisten können. Dass vielleicht
ja, in die das Warten Richtung ist geht. Immer für alle anstrengend. Genau, mühsam, das geht mir in meiner Bubble genauso. Internet World Wide Web braucht natürlich eine maximale internationale Vernetzung, nehme ich an, vor allem wenn es um Cyberkriminalität oder solche Sachen geht. Was, ich habe dir im Vorgespräch einen Punkt gefunden, den ich persönlich sehr spannend finde, den bitte jetzt nicht nennen, aber was sind die großen Themen, die du so auf der Agenda hast? Jetzt mal die neue Regierung, nehme ich an, oder?
Da jetzt muss man sich auch ein bisschen
einstellen drauf.
Es ist jetzt definitiv einmal die neue Regierung. Wir werden sehen, wie das Regierungsprogramm ausgestaltet ist und ausgestaltet sein wird. Es gibt natürlich immer, wir haben ein sehr wettbewerbsintensives Umfeld. Wir haben sehr große Marktbegleiter, die starke Positionen haben, die auch nach Alters her starke Positionierungen haben. Da wird man sich ansehen, wie ein fairer, aktiver Wettbewerb gestaltet werden kann und gestaltet wird. Wir haben natürlich auch Themen, die der Internet, der Sicherheit und der Cybersecurity, gerade in der letzten Zeit und in den letzten Jahren, ist das immer aktiver und wird es immer wichtiger, sich da wesentlich mehr Gedanken zu machen. Es gibt da sehr viel Regulierung natürlich dazu, da warten und harren darauf, Gesetze umgesetzt zu werden und EU-Vorgaben umgesetzt zu werden. Da gibt's viel Arbeit für die kommende Regierung. Und daraus resultierend auch natürlich aufgrund der schrecklichen Terroranschläge gibt es auch immer wieder Fragen, die dann auch in Abwägung zu bringen sind zu Cybersecurity beziehungsweise auch zu Grund- und Meinungsfreiheiten. Also da gibt es ein großes Spannungsfeld. Wir haben Datenrechte, Datenschutzthemen, wir haben die KI-Regulierung und den AI-Act, deren zukünftige Ausgestaltung natürlich sehr, sehr spannend sein wird. Also es wird uns wirklich definitiv nicht langweilig. Die nächsten Jahre bringen viele Themen auf uns zu. Und gleichzeitig, und das bringt uns ein bisschen zu dem, was wir zuvor auch gesprochen haben, gibt es auch sehr viele gesellschaftspolitisch relevante Themen. Es ist für uns als ISPA immer ein großes Anliegen gewesen und als Teil der Safer Internet Initiative Österreichs, europäische Initiative, die dazu beitragen soll, einen mündigen und einen sicheren Umgang mit dem Internet auch zu erlernen für alle Generationen. Das beginnt bei Kindern und Jugendlichen und wir haben als ISPA ein Kinderbuch herausgebracht. Da geht es um das ganze Thema der Media Literacy, sehr früh verantwortungsvollen Umgang im und mit dem Internet haben zu können und auch vor den Gefahren und Risiken durchaus aufgeklärt zu werden und auch zu warnen, weil die Chancen, die das Internet bietet, sind gewaltig. Gleichzeitig natürlich auch gibt es Risiken, deren muss man sich bewusst sein und es ist unsere Aufgabe und ich sehe das auch als Aufgabe, die wir als Interessensvertretung haben, da möglichst auch mitzuwirken, um da Kinder und Jugendliche und aber auch Erwachsene und auch darüber hinaus und Ältere auch da mitzunehmen. Da spielen Themen wie das Urheberrecht und dergleichen auch einen, aber eben auch bis hin zum digitalen Nachlass, das dazu kommt. Also ein ganz breites Spektrum, das wir neben der Interessensvertretung und der breiten Themen, die auf regulatorischer Ebene auf uns zukommen, abdecken wollen, ist auch das Thema der gesellschaftspolitischen Verantwortung, die Unternehmen und die Branche bewusst trägt und tragen will und deren, wo sie einen Beitrag leisten will. Das versuchen wir da auch zu tun.
Du hast digitaler Nachlass angesprochen, da wollte ich dann hin, aber davor noch eine Frage zu dem Werk, das du angesprochen hast, Wortwiederholung, Christian. Für die Kinder, das interessiert mich schon sehr, gibt es da PDF auf der Homepage, das ich mir downloaden kann?
Genau, also ich kann nur empfehlen, googeln Sie der Online-Zoo
der und ISPA. Der Online-Zoo, okay.
Ja. Da werden Sie es finden. Es ist als Kinderbuch verfügbar, das wir in allen Schulen gratis auch in Klassenstärke zur Verfügung stellen, inklusive pädagogischem Begleithandbuch für die Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt es aber auch entsprechend zum Download, mittlerweile in 14 Sprachen und auch als Videos, Kurzvideos.
Das heißt, ihr habt das über die Tierwelt höchstwahrscheinlich aufgebaut. Ich kannte es nicht.
Genau.
Ja, sonst wird es nicht so heißen irgendwer.
Genau. Also es ist die Zoowärterin oder die Zoodirektorin Elsa, die durch den Online-Zoo geht und bis hin zum Frederick the Penguin trifft, um ihm mitzuteilen, dass er seine Fotos in Badehose nicht verschicken soll.
Verstehe. Na, gerade er nicht, ne? Genau der nicht. Das klingt jetzt von der Figurenzeichnung der Tierdarsteller doch nach früher Jugend. Ab welchem Alter geht's los bei den Kids? Also
tatsächlich, der Online-Zoo richtet sich an Volksschulen.
Volksschulen schon,
ja. 6- bis 10-Jährige, ja. Eher der obere Altersteil tut sich wahrscheinlich leichter, aber tatsächlich ab der Volksschule und wir verteilen es tatsächlich gratis an alle Volksschulen, die sich bei uns melden und da stellen wir es gerne zur Verfügung. Es ist tatsächlich sehr viel nachgefragt und definitiv unser bester Renner seit vielen Jahren. Neben den vielen anderen Informationsmaterialien, die wir zur Verfügung stellen zum mannigfaltigen Thema, ist der Online-Zoo der Versuch, möglichst frühzeitig im Rahmen der Safer Internets-Initiative möglichst frühzeitig Kinder und Jugendliche und vor allem in dem Fall Kinder aufzuklären und zu informieren und einen Beitrag zu leisten.
Da weiß ich schon, was ich heute am Abend mache noch.
Ich werde einen
Ich werde auch, wunderbar, danke, freue ich mich. Das ist nämlich wirklich ein wichtiger Punkt und du hast auch erwähnt, die Lehrer, die müssen sich bei euch melden, so im allgemeinen Lehrplan ist noch nicht drin, oder? Es ist ein bisschen Initiativsache, oder?
Ja, es ist ganz grundsätzlich, hat es viele Jahre gedauert und die ISPA hat da auch viele Jahre gekämpft, dass Digitalbildung und digitale Grundbildung Teil des Lehrplans wird, aber erst viel später natürlich. Ja. Der Online-Zoo richtet sich an, möglichst frühzeitig zu beginnen, weil wenn wir uns ansehen, und ich habe auch einen kleinen Sohn, die Kinder kommen sehr, sehr früh über die Mobiltelefone meistens der Eltern in Kontakt mit der Online-Welt. Und die Online-Welt ist grundsätzlich toll und großartig, aber sie hat ja da Herausforderungen. Und daher ist es wichtig, dass wir auch möglichst frühzeitig, spielerisch und auf einfache Weise natürlich, beginnen, die Kinder abzuholen und ein bisschen versuchen anzuleiten, zu begleiten. Das ist bei den Erwachsenen auch oft notwendig, auch wenn sie es vielleicht verdrängen, aber wir sollten zumindest bei unseren Kindern möglichst frühzeitig anfangen und der Online-Zoo soll da eine Unterstützung bieten und Lehrerinnen, Lehrer, Schulen können sich gerne jederzeit bei uns melden und das bestellen und wir schicken das umgehend zu.
Jetzt hast du mich noch auf eine Zusatzfragenidee gebracht, weil du die Altersschiene reingespielt hast. Die Kinder vollkommen klar. Leute, die jetzt keine Natives sind, schon vielleicht ein bisschen ältere Semester, haben Angst vor dem Internet. Habt ihr da irgendwelche Lösungsvorschläge, wie man diese Angst mildern kann?
Also wir haben im Rahmen der Safer Internet Initiative und der Februar ist Safer Internet Month.
Okay, wusste ich auch nicht, mein Gott, nein. Ja, deswegen habe ich dich ja da, genau.
Im Rahmen dieser Initiative gibt es gemeinsam mit dem ÖIAT und der Stopline und Rad auf Draht sind wir Teil dieser Safer Internet Initiative und diese Initiative versucht über mannigfaltige Weise für alle Altersgruppen, also nicht nur für die Kinder und Jugendliche, sondern eben auch für Erwachsene, Seniorinnen und Senioren Informationsmaterialien zur Verfügung zu stellen. Und ich empfehle jedem wirklich nur saferinternet.at, da findet man wirklich für jeden etwas und es gibt auch entsprechende Trainerinnen und Trainer, auch für alle Altersgruppen, die man sich vielleicht am besten über Vereine organisiert oder dergleichen kommen lassen kann, die da entsprechende Unterstützung bieten. Denn wir müssen uns bewusst sein, wir alle leben in dieser digitalen Welt und da ist es nur wichtig, damit umgehen zu lernen und umgehen zu können. Und wenn es nur darum geht, Ängste zu nehmen, aber sich damit auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, das A und O.
Macht der Online-Zoo so quasi als Einsteigerlektüre auch für ältere Semester Sinn? Oder jetzt lächelt er ein bisschen? Oder ist er doch sehr kinderbuchmäßig? Aber es ist ja edukativ sicher.
Er ist edukativ, gar keine Frage, aber er ist ein Kinderbuch. Aber, er
ist ein Kinderbuch, für Einsteiger, why not? Ne?
Why not? Und wir alle haben wahrscheinlich noch Kinderbücher zu Hause, die wir aufgehoben haben, weil sie einfach, ja, weil es einfach eine schöne Erinnerung sind und dann stellt man halt das, mag das dazugestellt sein und vorher durchgesehen zu sein. Schadet sicher nicht.
Und weil sie schön horizontal auch erzählen, wenn man weiterblättert. Genau. Also das passt alles schon recht gut. So, jetzt bin ich bei dem Punkt digitaler Nachlass. Du hast das erwähnt. Kleiner Spoiler jetzt von mir wieder. Ich habe es schon mehrmals im Podcast gesagt, dass ich im Sommer 25 eine Sonderserie über Erben, Vererben, Vorsorgen so machen werde. Vor allem auch, ja, was Wertpapiere und so weiter und alles mögliche Versicherungen betrifft. Und der digitale Nachlass, da habe ich jetzt was von dir gefunden. Ich glaube in Kooperation mit Ö1, oder ihr seid gefragt worden, oder du bist gefragt worden von Ö1, hast du auch über einen digitalen Nachlass gesprochen. Bitte kurz in eigenen Worten zur Bottomline.
Gerne. Der digitale Nachlass ist schlicht und ergriffen die Frage, alles, was wir im Internet machen, bleibt auch nach unserem Ableben bestehen. Und sich darüber frühzeitig Gedanken zu machen, wie mit diesen Daten, Inhalten umzugehen sind, da geht es ja durchaus nicht nur um Daten, da geht es auch um Wertprodukte, ist einfach ganz dringend notwendig. Daher sich möglichst frühzeitig auch mit dem Thema digitaler Nachlass auseinanderzusetzen, sollte für uns alle ganz ein wichtiger Punkt sein. Mhm.
Ganz wichtig und werde ich im Sommer auch reinnehmen. Da werde ich mit dir Kontakt aufnehmen für ein kleines Interview zum digitalen Nachlass als Androhung jetzt einmal. Aber das gehört tatsächlich natürlich fix dazu. So, und der letzte Punkt ist jetzt, wir haben den Alsacast angesprochen. Du bist Bezirksrat hier im Alsergrund, bist immer wieder über den Julius-Dandler-Platz auch gegangen. Ja, sprech mal kurz über deine Arbeit im Bezirk. Was sind da die Steckenpferde?
Also ja, so ist es. Ich bin tatsächlich auch Bezirksrat für die Österreichische Volkspartei am Alsergrund. Und nachdem ich ja viele Jahre hier am Alterngrund gewohnt habe, ist mir der Alterngrund immer ein besonderes Anliegen gewesen am Alsergrund. Wenn auch heute das Büro in der Währinger Straße, so war ja lange mein Büro da im Palais Liechtenstein und ich bin viele Jahre über den Julius-Tandler-Platz ins Büro gegangen und daher die Entwicklungen am Julius-Tandler-Platz beziehungsweise mit dem Franz-Josefs-Bahnhof waren mir immer natürlich ein großes Anliegen und von großem Interesse. Ich bin Mitglied der Bezirks- und Verkehrskommission und da ist das Thema Julius-Tandler-Platz und seine Umgestaltung beziehungsweise auch im Zusammenspiel mit der Umgestaltung und dem Umbau des Franz-Josefs-Bahnhofs natürlich immer ein großes Thema gewesen, weil der Julius-Tandler-Platz ist nun mal eines der Zentren dieses Bezirks und dessen Umgestaltung dringend notwendig ist, das muss man auch dazu sagen, und da mitzuwirken und einen Beitrag zu leisten, gerade wenn man persönlich betroffen ist und das jeden Tag auch gesehen hat, ist natürlich umso spannender und umso schöner ist jetzt, dass jetzt endlich der Bewegung in die Sache kommt und wir auch tatsächlich diese Bewegung davor mit einem sehr breiten, partizipativen Bürgerprozess funktioniert und gestartet hat, den würde man sich an anderer Stelle am Alsergrund ein bisschen mehr wünschen, aber im Julius-Tandler-Platz, glaube ich, bin ich da guten Mutes. Die Pläne schauen sehr spannend aus, es wird deutlich grüner, es wird die Aufenthaltsqualität wird sicherlich besser, aber die Umgestaltung, jetzt wird es langsam Zeit, dass jetzt tatsächlich was passiert. Schöner wäre es gewesen, es wäre vielleicht in Kombination mit den Bauarbeiten oder besser abgestimmt mit den Bauarbeiten zum Bahnhof passiert. So haben wir jetzt zwei Baustellen hintereinander, die Bewohnerinnen und Anwohner da rund um den Julius-Tandler-Platz und den Franz-Josefs-Bahnhof können ein Lied singen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, dass da jetzt was passiert. Und der Alsergrund ist ein großartiger Bezirk und da brauchen wir auch genau diese Qualitäts- und Plätze, die noch ein bisschen Nachhilfe benötigen. Und da müssen wir die angehen und das funktioniert jetzt. Und jetzt wird es Zeit, dass das passiert. Und wir freuen uns alle, glaube ich. Und ich freue mich auch schon drauf.
So, und das ist schon Signal für meine Abspannmusik, lieber Stefan. Das war großartig. Danke, dass du vorbeikommen bist. Danke, Andrea Benkendorf, für den Tipp mit deinem lieben Ex-Kollegen. Und auch Istbar war für mich ein sehr, sehr spannendes Thema. An euch da draußen, danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke sehr, danke fürs Zuhören, danke Christian für die Einladung. Tschüss.
Wunderbar, baba. I love you.